Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen, Thomas, Hallöchen.
Ja, guten Morgen ist gut gesagt.
Also, wenn ich mir anschaue, wie früh ich in den letzten Tagen aufgestanden bin, dann ist das schon nachmittags. Das ist jetzt mal in den Kontext gesetzt.
Ja, genau. Es ist ja schon fast Mittag, also von daher.
Ja, so ist das. Privatstress, das ist auch nicht schön.
Ja, es kommt ja immer alles auf einmal.
Es kommt alles auf einmal und dann unverhofft. Das ist so. Da muss man durch.
Ja.
Deswegen wird das wahrscheinlich auch eine sehr monothematische Sendung, weil ich in dieser Woche nur Zeit hatte, mich um ein großes Themenkomplex zu kümmern. Sowohl theoretisch als auch praktisch, weil ich habe mir jetzt intensiv das MacBook Neo anschauen können. Sowohl dienstlich als auch privat. Und Spoiler vorweg, ich habe mich privat auch für so ein Gerät entschieden, weil ich habe einen sehr guten Preis bekommen, den ich ja jetzt nicht nennen möchte. Aber der Preis war so gut, dass ich da nicht dran vorbeigehen konnte.
Ja, wird es auch wirklich nur ein Privatgerät oder wird es dann doch beruflich genutzt?
Ich habe das jetzt nur mal von der universitären Arbeit getrennt, sage ich jetzt mal. Deswegen habe ich jetzt gesagt privat. Ich nutze das natürlich beruflich für das, was ich damit gut. Machen möchte, sollte es eigentlich ausreichen. Ich möchte so eine Maschine haben, die ich immer dabei haben kann, die leicht ist, die auch nicht so viel Platz wegnimmt, in Anführungsstrichen. Und das tut sie auf jeden Fall nicht im Vergleich zum MacBook Pro 16 Zoll. Ist das ja ein Leichtgewicht. Und das war ja immer so mein Problem. Ja, jetzt schleppt man das schon wieder mit und macht im Endeffekt nur ganz geringe Aufgaben oder ganz leicht gewichtige Aufgaben. Und dafür ist es für mich eigentlich das richtige Gerät. Den Vollpreis hätte ich nicht dafür ausgegeben, dann hätte ich mich wirklich nach einem MacBook Air umgesehen, ein M4 oder sowas, weil hätte man mehr fürs Geld bekommen, sage ich jetzt mal so. Aber für den Preis ist es unschlagbar, was ich dafür bezahlt habe. Und ich bin begeistert von dem Gerät, so was ich bisher testen konnte.
Für das, was es ist,
ja.
Gerade für dich unter Berücksichtigung des Preises,
ja.
Ist das Gerät eigentlich unschlagbar jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Gerät. Ja. Und so ist ja eigentlich auch der Tenor, ja, den du hörst, so von allen,
ja.
Die das eigentlich so am Testen sind und auch ein bisschen Mac-Background haben. Ja, wird es eigentlich oder schneidet es überall sehr gut ab.
Das ist richtig, ja.
Es gibt natürlich auch immer mal wieder Kritik in Bezug auf die 8 GB RAM.
Mhm.
Wobei, ja, wir kennen das ja eigentlich seit dem Anbeginn der Zeit oder auch des iPhones, wo ja auch immer der RAM so ein bisschen bemängelt wurde, ja, gerade im Vergleich zu den Android-Geräten.
Mhm.
Ja, oder auch da gerade wieder zu den Windows-Geräten, die ja oder wo viele standardmäßig gerade in dem Preis, ihr könnt ja auch mit 16 GB kommen.
Mhm.
Wobei man auch da sagen muss, wie lange noch?
Da kommen wir, glaube ich, später nochmal zu dem Themenfeld.
Ja.
Und ich sag mal so, man muss sich immer überlegen, was man damit machen möchte. Und das, was ich damit machen möchte im Kernaufgabengebiet, damit komme ich eigentlich mit diesen 8 GB zurecht.
Kommen sehr viele zu Recht. Das ist ja auch das, was wir immer sagen, wenn es um MacBook Air ging, ja, oder sogar ums iPad. Man sollte ja generell das Gerät für den Einsatzzweck kaufen, den man hat.
Mhm.
Klar kann man sagen, man dimensioniert es ein bisschen größer, wenn man die Möglichkeit hat, gerade was ja auch RAM betrifft, weil ein paar Gramm mehr, ja, sind nie verkehrt. Beziehungsweise, wie sagst du immer, ja.
Haben ist besser als brauchen.
Einmal das und
ja.
Wie war das andere noch? RAM ist durch nichts zu sehr.
Es sei denn durch noch mehr RAM.
Mehr RAM, ja. Genau.
Hm.
Kann man bei dem Gerät halt jetzt nicht. Das ist prozessorbedingt jetzt einfach die Grenze mit 8 GB. Aber da haben wir ja auch gelernt, dass Apple das relativ gut im Griff hat.
Ja.
Was ja macOS einfach betrifft, ja,
ja,
gerade im Vergleich zu Windows 11 oder so, sind das ja dann doch schon Welten.
Mhm.
Aber das haben wir ja auch gerade in den Anfangszeiten der Smartphones gesehen.
Mhm.
Auch im Vergleich iOS zu Android war das ja immer ein Thema, ja, wo man froh sein konnte, wenn ein Android-Gerätehersteller da mehr RAM reingeschmissen hat, weil das einfach mit Android dann besser funktioniert hat oder für ein besseres Gefühl gesorgt hat. Ja, wo Apple immer mit wesentlich weniger, aber mit weniger RAM auch sehr gut gefahren ist. Von daher, für den Zweck, den es erfüllen soll, ist man, glaube ich, mit den 8 GB gut aufgestellt. Klar, den einen oder anderen Fall gibt's immer mal, wo du gerne mehr hättest, ja, aber das ist dann, dann macht man sich hoffentlich im Vorfeld die Gedanken, ist das überhaupt für den Einsatzzweck das geeignete Gerät?
Ja, so ist es. Also, wie gesagt, für mich wäre es als einziges Gerät nicht realisierbar, das Produkt. Aber also
für mich ist das Neo ein wunderbares Zweitgerät.
Ja,
gerade
ja, eben.
Wenn ich, wenn ich zu Hause sowieso einen Desktop habe, für mich ist auch das Neo eine sehr gute Alternative für ein iPad.
Ja.
Ich würde wahrscheinlich eher zum Neo greifen als zu einem iPad, wenn ich was Mobiles zu meinem Desktop-Rechner bräuchte.
So ist es.
Aber das ist halt auch wieder diese alte Mann-macOS-Gewohnt-Nutzer-Workflow. Im alten Hund bringst du auch keine neuen Tricks mehr bei.
Oder einem alten Zirkuspferd bringst du auch keine neuen Tricks
mehr bei. Oder so, ein alter Pferd. Okay, gut.
Pferd ist immer gut, besonders in Lasagne.
Ja, wobei, ich sag nur Sauerbraten. Ne?
Ja, ja. Es ist ein Nutztier in vielerlei Hinsicht. Okay, den Begriff jetzt nicht weiter aus.
Wie war das? Geek-Café, der auch kulinarische Podcast.
Ja, nachdem Herr Melzer ja eine ausgedehnte Pause einlegen möchte oder eingelegt hat und die immer noch andauert, müssen wir irgendwie so ein bisschen was übernehmen. Ja. Gut, war jetzt stehen geblieben. Ja, wie gesagt, als Hauptgerät wäre das für mich etwas zu klein dimensioniert. Aber so als...
Ja, also wie gesagt, für uns. Ja, andere, wie gesagt, es gibt Leute, die kommen mit dem iPad zurecht. Aber wie gesagt, das ist für mich auch eine ernstzunehmende Alternative zu einem iPad.
Mhm. Absolut. Und man bekommt eigentlich, wenn man das jetzt mit dem iPad Air vergleicht, ich glaube, da geht es auch mit 7,99 los, das aktuelle M4. Wenn ich richtig informiert bin, in der 11-Zoll-Variante, du bekommst einfach mehr Gerät mit mehr Möglichkeiten. Also du hast mehr Anwendungsmöglichkeiten. Du hast halt auch ein vollwertiges Betriebssystem.
Ich wollte es gerade sagen.
Eine Tastatur.
Genau. Hm. Ja, okay. Ja. Du hast halt auch wieder den Nachteil. Du hast, wie gesagt, die Tastatur ist halt immer dran.
Ja.
Wenn du irgendwie entspannt nur mit dem Display auf der Couch liegen willst oder im Zug nicht den Platz oder die Möglichkeit hast, die Tastatur halt noch... wenn du ein iPad hättest, halt aufzubauen, musst du das halt da dann, aber wie gesagt, das ist halt der Kompromiss, den du eingehen musst, wenn du halt bei einem Gerät für das Geld und die Leistung, die es hat, ja, und da hatten wir ja, glaube ich, letzte Folge auch schon drüber gesprochen, was so die Benchmarks betroffen hat, wenn du mal guckst, dass du da ja auch schon auf M1 teilweise übertriffst, bist du da leistungstechnisch ja eigentlich auch schon ganz gut aufgestellt.
Mhm.
Wie gesagt, für mich ist es definitiv eine iPad-Alternative.
Absolut, ja.
Alleine schon, weil ich mit macOS für mich gefühlt mehr machen kann als mit iPadOS.
Ja.
Aber wie gesagt, da gibt es andere, die sind halt vollkommen happy und haben sich da mit ihrem Workflow drauf abgestimmt. Ist okay, ja.
Mhm.
Für mich alleine schon von der Einfachheit her, ja, ich weiß, welche Programme, ja, wie, wo, ja, und ja, aber
das ist ja, ich meine, es gibt ja viele Gründe. Ich meine, du hast ein Terminal. Das ist schon ein Hauptgrund für mich, das Gerät zu benutzen.
Das ist auch noch
oder
so ein Ding.
Oder sich für das Gerät zu entscheiden. Ja. Na, aber gut, da ist ja jeder anders aufgestellt. Ich denke mal, 90% der normalen Anwender wissen gar nicht, was ein Terminal ist oder was sie damit anfangen können. Sie wissen vielleicht schon, dass es das irgendwo gibt, aber die meisten können damit gar nichts anfangen.
Hm.
Sind halt Anwender. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es ein schönes Gerät und ich komme da recht gut mit zurecht. Das Einzige, was mich persönlich, das ist aber auch wieder eine Anspruchsgeschichte, etwas stört, dass die Tastatur nicht beleuchtet ist. Das ist sehr ärgerlich und ich habe auch schon in zwei Alltagssituationen festgestellt, dass es mich ein wenig eingeschränkt hat. Gerade wenn man jetzt mal irgendwo in einem Serverraum unterwegs ist, der jetzt vielleicht nicht so gut beleuchtet ist und mal kurz was machen möchte, suchen möchte, irgendwo eingeloggt ist, verbunden ist, ist es schlecht. Da bin ich vielleicht auch verwöhnt durch die beleuchtete Tastatur, die bisher alle eine beleuchtete Tastatur gehabt haben. Das ist ein kleiner Wermutstropfen, aber das muss man halt so hinnehmen. Ne?
Das ist halt mit einer der Kompromisse, genau, den du da einfach eingehen musst, ja.
Genau.
Gerade bei Laptops ist es für mich eigentlich auch wieder so ein Ausschlusskriterium. Mhm. Ich lege da viel Wert drauf auf eine beleuchtete Tastatur. Da ist das wirklich ein Kompromiss, wo ich andere Vorteile einfach, oder wo die anderen Vorteile das überwiegen müssen. Weil ich mich, seitdem ich die erste beleuchtete Tastatur an so einem Gerät hatte, eigentlich nichts mehr ohne will.
Ja.
Selbst bei einer Desktop-Tastatur, weil ich früher halt sehr oft auch durch das Spielen dann im Dunkeln oder im Halbdunkel gesessen habe. Mittlerweile habe ich auch eine schöne Monitorlampe. Also von daher ist das jetzt auch nicht mehr so das Ding. Ich habe ja auch hier jetzt schon seit Wochen meine Mac-Tastatur hier, die flache, mit Keypad, weil ich auch viel mit Zahlen aktuell wieder mache.
Mhm.
Und die ist ja auch nicht beleuchtet. Wie gesagt, funktioniert ganz gut, weil ich ja auch diese shiny Desktop-Lampe hier habe. Ja.
Mhm.
Dann, wie gesagt, dann funktioniert das, aber gerade bei einem Laptop.
Ja, weil das Laptop setzt man ja manchmal an Orten ein, wo die Beleuchtung halt nicht optimal ist. Zu Hause kann man sich, wie du das eben gerade gesagt hast, optimal aufbauen und eine Beleuchtung schaffen am Schreibtisch, was man unterwegs nicht immer kann. Ne? Und
ja, dann dreh doch einfach die Helligkeit von deinem schönen Display höher. Ja, klar, auf jeden Fall.
Nein, ich meine, ich habe auch schon viele gehört, die gesagt haben, ja, denn lern endlich mal blind zu schreiben. Das kann ich im Prinzip auch, aber es gibt manchmal irgendwelche Tasten, die hat man nicht so im Memory Muscle. Da ist es schon mal schöner, dass man eine Beleuchtung hat und. Also es ist allgemein praktischer, wenn die Tastatur beleuchtet ist, gerade bei Laptops halt. Aber gut. Apple muss sich ja noch was für die zweite Generation aufheben. Ne? Da gab es ja auch schon interessante Gerüchte. Zweite Generation soll dann ein Touchpanel bekommen etc. Da bin ich aber ein bisschen skeptisch, ob das wirklich Einzug halten wird, das Touchpanel.
Ja, da müssen wir echt mal abwarten, inwieweit überhaupt Touch jetzt kommt, in welche Geräte es kommt. Wird es einfach kommen oder wird es mehr kosten?
Ja.
Das ist, und wie gesagt, sobald das irgendwie wirklich einen Preisunterschied ausmachen sollte, wird es keine Funktion sein, die so schnell wahrscheinlich in das MacBook Neo kommt, weil da, denke ich mal, schon relativ spitz gerechnet wird bei dem Preis.
So ist es. Und viele wünschen sich auch eine eSIM-Kompatibilität oder eine eSIM-Option, glaub ich auch nicht.
Da sind wir auch wieder bei dem Thema.
Ja, also ich glaube,
hätte sich jetzt bei dem Gerät eigentlich auch wieder angeboten.
Hätte sich angeboten.
Nur dann hätte sich Apple zu Recht auch Kritik anhören dürfen. Du bringst
den Pro-Markt
hier in so ein Gerät.
Ja,
für so, also gefühlt so wenig, also was heißt gefühlt, aber für in Anführungszeichen so wenig Geld, aber in deinen
High-End-Geräten
oder MacBook Airs fehlt.
Ja. Und das ist auch, glaube ich, nicht die Strategie, die Apple verfolgt. Ich denke mal, wenn eSIM irgendwann mal kommen wird, fangen sie bei den Pro-Geräten an und dann tropft es dann mal langsam runter. Und irgendwann wird es dann auch mal in 10 Jahren beim Neo ankommen. Aber jetzt mal ganz übertrieben ausgedrückt.
Wenn es einmal in einem Gerät da ist,
dann
könnte
das
relativ
schnell
nach unten durchtropfen.
Ja, das ist so. Aber ich würde mich auch ein wenig veräppelt vorkommen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn das Gerät jetzt mit eSIM rausgekommen wäre.
Also wenn das jetzt das erste gewesen wäre, weil es ein neues Produkt ist und die nächsten Updates würden das dann komplett ausrollen.
Ja.
Okay, könnte man noch akzeptieren. Aber wie gesagt, wenn du dann die nächsten Updates bringst, ja gerade beim Air, dann mit dem M5, beziehungsweise ein Refresh bei den MacBook Pros und dann kämen die alle ohne und das Neo wäre auf absehbare Zeit erstmal das einzige Gerät mit der Funktionalität.
Ja.
Das wäre schon.
Ja, das ist. Nee, also das ist auch nicht die Strategie, die Apple da verfolgt. Glaube ich nicht. Haben sie bisher nie gemacht, dass sie sowas in der Unterklasse einführen. Normalerweise fangen die da ganz oben an. Weil sie wollen ja auch dann Anreize schaffen, sich dann für das High-End-Modell zu entscheiden und es wäre dann auch ein Anreiz, das eSIM-Gerät zu kaufen.
Ja, wobei die Frage ist da halt auch wieder nach wie vor, wie gesagt, meiner Meinung nach hat Apple da eigentlich das verpasst damals bei der Einführung des ersten MacBook Airs.
Das ist richtig,
weil das wäre eigentlich gerade für diese Produktkategorie das Feature gewesen. Und wie du schon gesagt hast, so ein 16er, ja, ständig mit dir rumzuschleppen, nur weil das dann die Möglichkeit hat, ja. Macht ja im Prinzip auch keinen Sinn. Wenn, dann sollte es ja, klar, wenn du es da auch anbietest, okay, weil es gibt ja Leute, die dann 16er auch haben, gerade vielleicht auch im Hinblick auf das einzige Gerät, wollen aber mobil sein, beziehungsweise das auch beruflich irgendwo überall einsetzen können und sie brauchen halt den Bildschirm etc. Alles gar kein Thema, stopf es da rein. Aber da anzufangen, macht, glaube ich, von der Gerätegröße her auch nicht so den Sinn. Deswegen nach wie vor eigentlich verpasste Chance für Apple, aber Apple ist Apple.
Apple ist Apple, wir müssen die so verarbeiten, wie sie sind sozusagen. Obwohl, wie gesagt, dieses Gerät, das MacBook Neo vom Formfaktor her und von der Portabilität würde sich dazu anbieten, eine eSIM drin zu haben.
Deswegen, das hätte von Anfang an in die ES reingehört.
Richtig, genau. Ja. Eigentlich hört das in die komplette Produktpalette rein, das müsste obligatorisch sein.
Ja, und dann nach und nach, genau, wie gesagt, du fängst mit der MacBook Air-Vorstellung, hättest du da machen können und dann nach und nach hättest du es in die anderen Geräte mit ausgerollt.
So
von
ist
mir
es.
Aus auch als Aufpreisaktion,
logisch,
als Aufpreisoption, wie wir es ja bei den iPads auch hatten, mit nur Wi-Fi, 3G, war ja auch hier immer der was waren es, 100, glaube ich, Aufpreis?
Teilweise auch mehr,
Und deswegen wäre das da auch noch eine Möglichkeit gewesen, aber wir haben es halt nicht bekommen.
Ja.
Es ging ja auch so. Also
es ging was willst du machen?
Man hat sich ja mit arrangiert.
So ist es. Ja, und jetzt, wo wir gerade bei Gerüchten sind, ich habe heute oder gestern nur kurz eine Überschrift gelesen bezüglich der Touch-Geräte oder der MacBook Pros mit Touch-Funktionalität. Und was ich da herausgelesen habe, dass sie das nochmal unterteilen wollen in ein MacBook Ultra. Und dass man da halt mit einer weiteren Produktkategorie eine Differenzierung schafft im Bereich der Touch-Geschichte, dass man das abtrennt, MacBook
Ganz
Pros.
Ganz schlechte Idee.
Und nur die Ultras halt mit Touch-Display. Ja, aber somit müsste der Käufer, der keinen Touch haben will, diese Option nicht mitbezahlen, ne?
Ja, aber so spaltest du, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, so sagst du halt wieder für ein Umfeld, wo eventuell Touch zwar von einer bestimmten Gruppe dann angenommen wird, aber wo der Support einfach auch von den Entwicklern vielleicht nicht in dem Umfeld kommt, wie du dir das wünschen würdest oder wie er stattfinden würde, wenn die komplette Produktpalette nach und nach als Touch-Displays hätte. Mhm. Also Touch ist definitiv was, wo gesagt, was am Anfang vielleicht nur bei den Pros kommt, okay, kannst du machen, gerade weil es ja wahrscheinlich auch ein paar Cent mehr kostet, aber das ist eine Technologie, damit die auch vernünftig unterstützt und angenommen wird, muss die in dieser Kategorie eigentlich in alle Geräte kommen.
Ja. Das ist das typische Touchbar-Problem, was wir dann wieder replizieren und duplizieren und neu herstellen sozusagen. Ja, ist richtig.
Das Problem fängt schon wieder an zu deinem Desktop, dass du da kein Touch im Prinzip hast. Aber da kannst du immer noch sagen, okay, du hast ja hier dein Trackpad, also am MacBook dein Trackpad, beziehungsweise da hast du ja dann dein Touch-Display, aber du hast ja auch noch dein Magic,
Magic Trackpad, Keyboard,
das Trackpad, doch, hast du ja als Standalone, hast du das ja auch noch. Das kannst du eventuell zur Touch-Eingabe ja noch benutzen, okay. Weil ich würde mir nicht wünschen, dass das hier wieder so ein Touchpad 2.0 wird. Da haben wir in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen. Aber das wäre...
Ich bin gespannt, wie sie das Ganze umsetzen werden. Sicherlich kann ich auch die Leute verstehen, die so argumentieren, dass sie nicht das Touch-Display mitbezahlen wollen, ohne dass sie es nutzen. Ja. Das ist auch ein Argument, logischerweise. Und schwierig. Ja. Ich glaube...
Ja, es ist schwierig. Es ist halt die Frage wieder, ist es eine Funktion der Funktion wegen? Oder hat Apple irgendwas damit vor?
Und die Frage ist dann natürlich auch, wie gestaltet sich das Ultra, wenn das Ultra wirklich kommen sollte, in Bezug auf andere Features? Das heißt, normalerweise wird es ja denn nicht nur das Touch-Display sein, da wird auch noch eine andere Funktion eingebaut werden, nehme ich mal an, die sich dann abhebt zum normalen Gerät. Also vermute ich mal. Du bekommst ja nicht, denn du bekommst ja so eine gebundelte Funktion. Wenn du das kaufst, bekommst du dann das Touch-Display und noch irgendwas anderes mit dazu. Was wird das dann halt sein, was sich denn zum MacBook Pro unterscheidet? Wo unterscheiden sie sich noch in anderen Punkten? Ultra und MacBook Pro. Ne? Das wird ja hoffentlich nicht der einzige Punkt sein. Das ist die Frage. Es wird spannend. Und normalerweise bin ich der Meinung, dass sich Apple mehr auf die Verschmalerung ihres Portfolios fokussieren sollten und jetzt das nicht noch mehr aufblasen. Das hat Apple schon mal das Genick gebrochen. Diese wahnsinnig große Produktdiversifizierung. Da kam dann halt Steve wieder und hat aufgeräumt. Aber der kann jetzt nicht wieder kommen und aufräumen. Das ist vorbei.
Ja, da muss Apple schon selbst irgendwie gucken, dass sie das hinkriegen. Ja.
Ja.
Ja, ich sag's ja regelmäßig, ja, braucht man so viel verschiedene iPad-Modelle?
Ja.
iPad, iPad Air, ja, iPad Pro, das iPad Mini.
Ja.
Da könnte man eigentlich auch was machen, aber ja.
Die Absatzzahlen werden wohl gut genug sein, dass es sich für Apple lohnt, so ein großes iPad-Portfolio zu haben.
Ja, du brauchst ja auch gerade für den Edu-Bereich mit der 1, was mit dem Rabatt relativ günstig halt da irgendwie halt in den Edu-Bereich noch zu bringen ist. Jetzt machst du dir Konkurrenz gerade mit dem Neo, deswegen mal gucken, wie das läuft. Ja, wobei da hat man ja auch schon wieder gehört, einige Stimmen, gerade was halt so die ganze Administration von größeren Mengen betrifft, wäre das mit einem iPad so einfacher als mit einem Neo, gerade weil ja ansonsten halt viele Chromebooks unterwegs sind, beziehungsweise du da irgendwo in einem Windows-Umfeld festsitzt. Ja, deswegen wäre das da ein bisschen schwierig. Ich kann es nicht beurteilen. Ja, so tief bin ich da in dem Thema halt auch nicht drin. Ich würde mir wünschen, dass gerade in dem Edu-Bereich macOS mit dem Neo halt wieder mehr Fuß fassen könnte.
Mhm.
Aber das ist ja eigentlich wahrscheinlich auch mehr so eine US-Domäne. Ja, von daher mal abwarten, ob sie da wirklich Chancen haben. Ich denke mal, dem Preis könnte da gerade so Back to School könnte da halt jetzt nicht unbedingt von, wie gesagt, von der Schule, aber von Eltern für Schüler oder so könnte da ein bisschen was jetzt noch kommen, dass du da noch mehr Macs dann eventuell siehst, die halt privat quasi dann für die Schule oder fürs Studium angeschafft werden. Aber da muss man mal abwarten. Aber ich denke, da stehen die Chancen ganz gut.
Ja. Ja. Also bei uns in der Universität wurde eine größere Menge ausgelöst, eine größere Menge bestellt. Ich will und kann jetzt keine genauen Zahlen sagen, aber da wurde eine Bestellung.
Du bekommst Neo und du bekommst Neo.
Nee, es geht auch viel Neo. Dann. Bei uns gibt es dann auch die Möglichkeiten, dass die Studenten direkt auch dort bestellen. Das ist dann noch einfacher sozusagen. Man muss da nicht den Umweg über erst eine Bescheinigung und hin und her und tralala. Man kann auch direkt als Student oder Studentin bei uns Geräte beziehen. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Zahl damit eingeflossen ist. Aber wir bewegen uns derzeit zwischen 10.000 und 15.000 Geräten, die schon mal bestellt worden sind. Ja, also dazwischen, genauer darf ich es nicht sagen. Aber das ist schon mal eine Hausnummer. Das ist schon mal eine Hausnummer dafür, dass es erst am 11. losging, der Verkaufsstart. Mhm. Wir haben heute den 15. Also das ist schon enorm. Und der Hauptgrund ist nach meiner Meinung, wenn ich da mal so durchscrolle, diese Farbenfrohheit. Weil es wurde kaum ein silbernes bestellt. Das ist wirklich so der, in Anführungsstrichen, der Ladenhüter nach meiner subjektiven Wahrnehmung. Es wurde sehr viel Citrus und Indigo bestellt. Das sind die beiden Farben, die am besten bestellt worden sind.
Ja, Citrus siehst du auch viel im Marketingmaterial. Ja.
Das ist, glaube ich, auch das Fokusprodukt im Marketing gewesen. Hat mich jetzt nicht so angesprochen. Hätte ich jetzt Silber nicht bekommen, hätte ich wahrscheinlich Indigo genommen. Das wäre meine zweite Farbwahl gewesen. Weil das ja schon fast ins Schwarze reingeht, wenn man das je nach Beleuchtung, je nach Lichteinfall. Na gut. Gut, dann lass uns trotzdem nochmal so die paar Sachen durchgehen, die wir zum MacBook Neo gefunden haben. Da ist einiges Positives noch im Nachhinein herausgekommen, wie so oft. auch die Apple Care Reparaturpreise sind oder die Apple Care Preise, die man abschließen kann, sind gesunken. Bedeutet, wir haben jetzt Apple Care pro Jahr bei 54,99 und im Vergleich das MacBook Air 13 Zoll liegt bei 79,99. Also da kann man auch schon mal sparen. Und auch die monatlichen Preise sind gesunken. Man kann halt das jährlich abschließen oder halt monatlich. Die habe ich mir jetzt aber nicht notiert. Wie gesagt, da sind die Preise natürlich auch gesunken. Eine Display-Reparatur, wenn man Apple Care abgeschlossen hat, beläuft sich auf 59 Euro. Sonst hätte sie 99 gekostet. Immer im direkten Vergleich zum vergleichbaren MacBook Air in Anführungsstrichen oder zum Gerät mit 13 Zoll. Gehäusereparatur bedeutet alles das, was Aluminium ist, nicht was irgendwie Technik beinhaltet, sondern nur das Chassis, das Gehäuse an sich, beläuft sich auf 59 Euro. Das mag aber allerdings auch daran liegen, dass man jetzt endlich die Tastatur vom Topcase getrennt hat. Das heißt, das MacBook Neo hat jetzt auch definitiv eine Trennung zwischen Topcase und zwischen Gerät. Bei den meisten MacBook Pros oder bei allen MacBook Pros und bei MacBook Airs hat man ja diese Topcase-Situation und dadurch sind dann nochmal die Reparaturkosten immens höher als bei dem MacBook Neo. Sonstige Reparaturen wie Logic Board etc., alles das, was sich rund um Elektronik dreht, liegt pauschal bei 179 Euro. Und ich meine, wenn man sich sonst so die vergleichbaren Reparaturpreise bei Apple anschaut, ist das schon für Apple-Verhältnisse sehr günstig, sehr jetzt mal in Anführungsstrichen gesetzt. Aber wie gesagt, im Kontext der Geräte oder im Kontext der anderen Apple-Produkte ist das schon eine positive Überraschung. Allerdings gibt es auch ein paar Nachteile. Die SSD ist deutlich langsamer als beim M5. Oh Wunder, war ja eigentlich vorauszusehen. Und der SoC ist der SoC ist langsamer als vom iPhone 17e. Da gab es ja so markante Clickbait-Überschriften. Aber der iPhone 17e SoC ist auch ein A19. Mhm. Es ist natürlich klar, dass er langsamer ist. Alles andere wäre ja bekloppt. Ja. Und die MacBook Air SSD vom M5, also vom aktuellsten Modell, ist circa 4-mal schneller. Ja. Das sind auch wirklich reine Benchmark-Ergebnisse. Ich glaube, im reinen Alltagsbereich, wenn du wirklich nur mit dem Gerät das machst, wofür es eigentlich gedacht ist, wirst du es nicht merken. Und im Vergleich zu einem MacBook Air mit M1 ist die M1 SSD immerhin noch doppelt so schnell. Also die SSD hat im Benchmark-Bereich schon Defizite, muss man sagen. Allerdings sind das die Werte, die sich auf die 256 GB SSD beziehen. Und erfahrungsgemäß sind die kleineren SSDs immer etwas langsamer. Die 512er SSD-Werte liegen mir bisher noch nicht vor und vielleicht relativiert sich dann auch der Abstand. Das muss man dann halt sehen. Ich gehe mal davon aus, dass die 512er etwas schneller ist.
Ja, das könnte sein, ja.
Ja, es zeigt die Erfahrung. So, und dann gibt es noch einen Teardown, der ist sehr, sehr positiv. Da gab es sehr, sehr positive Überraschungen. Erstens lässt sich das Gerät in 6 Minuten zerlegen. Also so zerlegen, dass man es auch wieder zusammenbauen kann. Sicherlich, wenn man es mit einem Hammer zerlegt, ist es in der Minute zerlegt. Aber wie gesagt, so, dass man es auch wieder zusammenbauen kann. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Leute, die wissen, was sie tun und die auch ein bisschen geübt sind. Also ich glaube, ich würde es nicht in 6 Minuten zerlegen können. Aber die Leute von iFixit haben es relativ zügig zerlegen können. Das ist Rekordzeit. Dann haben wir eine modulare Struktur. Alles ist komplett modular oder weitestgehend modular aufgebaut. Die Ports sind getrennt. Der Lautsprecher ist modular. Kopfhörerbuchse ist getrennt. Also es ist alles sehr, sehr modular aufgebaut und sehr reparaturfreundlich, so dass man halt auch diese Ports schnell austauschen kann. Auch werden keine Klebestreifen mehr verwendet. Das ist auch sehr, sehr schön. Also man hat nicht mehr, es ist mehr viel geklemmt, sehr viel geschraubt. Auch der Akku ist nicht mehr geklebt. Und die Tastatur, was ich eben gerade auch erwähnt habe, die ist jetzt separat tauschbar. Und das drückt natürlich dann auch die Ersatzteilpreise nach unten. Also ich glaube, das ist ein Gerät, was eine sehr, sehr, sehr gute Reparaturfreundlichkeit hat, zumindest für Apple-Verhältnisse. Das hat mich dazu getriggert, das vielleicht mal auseinanderzunehmen, aber ich lasse es noch.
Ja, also ohne
Grund, ne?
Ja, okay, du bist ja jetzt auch nicht unerfahren, also du kannst das gerne mal machen, ja, nur solange ich da Garantie und alles drauf habe.
Ja, ja.
Vielleicht, mal den Finger
vielleicht schaue ich mir das Dienstgerät mal etwas genauer an.
Ja.
alles für dienstliche Zwecke, ne? Ganz klar. So, und dann hat natürlich auch der Markt reagiert. Also der Konkurrenzmarkt oder der direkte Konkurrenzmarkt hat reagiert. Das war bemerkenswert, ne? Wie er darauf reagiert hat, der Markt.
Du meinst jetzt hier Asus.
Ja,
das war ja so der erste, der ja da offiziell auch was entsprechend kommentiert hat, ja.
Der Asus-Finanzchef Nick Wu, der hat ein Interview gegeben und hat gesagt, der Startpreis sei ein Schock für den gesamten PC-Markt oder PC-Industrie. Und nicht nur er hat sich dazu im Endeffekt positiv geäußert, obwohl es ja halt für die Firmen nicht so positiv ist, was da passiert gerade, sondern Microsoft, Intel, AMD und alle haben sich dazu mehr oder weniger geäußert. Und der ganze Markt sei sehr erstaunt, dass Apple sowas rausbringt. Und ich glaube,
sie sind mehr erstaunt darüber, dass Apple den Preis, der in den Gerüchten im Umlauf war, halt auch so gebracht hat.
Ja, gerade
das Gerät an sich denke ich jetzt eher weniger, weil die Gerüchte, wir sind ja schon lange im Umlauf gewesen.
Ja, ja.
Wie gesagt, auch über die Preise haben wir gesprochen, wo wir gesagt haben, mit der Entwicklung, die wir aktuell sehen beim
Speicherkrise,
bei SSDs, ob Apple den halten kann oder wo wird er sich bewegen, ja, gerade auch im Vergleich mit dem Abstand zum MacBook Air, ja, wo willst du da noch finanzielle Anreize setzen oder wie groß kann die Lücke halt sein? Wie gesagt, ich war sehr überrascht über den US-Dollar-Preis von dem Gerät, dass Apple wirklich das so bringen konnte oder bereit war, es so zu bringen, ja, was ja einmal halt einfach dafür spricht, ja, was wir eh immer sagen oder was ja auch gesagt wird, dass Apple da in ihrer Supply Chain, gerade was den Einkauf von Komponenten betrifft, da im Prinzip alles richtig macht, beziehungsweise da so eine Kaufkraft hat, ja, dass sie da entsprechend halt einfach auch einkaufen können.
Mhm.
Plus, ja, wir wissen nicht, inwieweit sie bereit sind, da einfach auch eventuell ein paar Dollar weniger zu verdienen an dem Gerät. Oder das halt über andere Produktpaletten querfinanzieren.
Mhm.
Zum Beispiel die MacBook Pros, wo ja die Margen definitiv besser sind, ja, als bei dem Neo, dass sie da sagen, wir wollen das Gerät zu dem Preis definitiv in den Markt bringen, weil wir uns die und die
Märkte erschließen wollen oder einsteigen wollen in die Märkte.
Genau. Und eventuell den einen oder anderen Konkurrenten da definitiv
unter Druck setzen,
vor den Kopf stellen, stoßen wollen, beziehungsweise halt, wie du eben gesagt hast, unter Druck setzen wollen und mal gucken, wie halt der Markt reagieren kann, beziehungsweise wie er wird.
Mhm.
Gerade wenn man mal guckt, ja, wir hatten da auch kurz vor der Sendung schon drüber gesprochen, wenn es jetzt schon Gerüchte gibt, dass der eine oder andere Hersteller ja standardmäßig von 16 auf 8 Gigabyte RAM wieder gehen will oder gezwungen ist.
Ja, ja.
Einmal der Preise wegen und dann auch der Versorgung einfach wegen.
Ja.
Ich kann mit 8 Gigabyte 2 Geräte bauen, ja, anstatt mit 16 nur eins, ja.
Das ist richtig, ja.
Und das sind halt so die Sachen, da muss man mal abgucken, was der Markt halt jetzt demnächst machen wird. Ich bin mal gespannt, ja, ob irgendwo wirklich ein ernsthafter Konkurrent zum Neo kommt. In der Preisklasse, wie gesagt, auch mit den Features, gerade was jetzt auch Gehäuse und Design betrifft, Display etc., ob du da wirklich was kriegst oder ob günstige Geräte einfach nur noch günstiger werden mit ein paar anderen Kompromissen, um da preislich halt was gegenstellen zu können.
Also was man so noch lesen konnte aus anderen Berichten und aus anderen Publikationen heraus, dass wohl auch die Konkurrenz verstärkt an Konkurrenzprodukten arbeitet, ganz klar. Aber die Frage ist natürlich, wenn man sich derzeit mal anschaut, was es im Bereich für 699 Euro gibt, allein schon, wenn man schaut, dass die Verarbeitungsqualität in dem Segment erfahrungsgemäß bei den meisten Herstellern nicht so gut ist. Du bekommst hier im Endeffekt MacBook Pro oder MacBook Air Verarbeitungsqualität. Ich sehe in der Verarbeitung, wenn ich das jetzt direkt vergleiche mit anderen Laptops von Apple, keinen negativen Punkt. Das ist hochwertig verarbeitet. Wir haben einen mit Alugehäuse.
Wir haben schon über den RAM gesprochen. Wir haben schon über das Trackpad gesprochen. Das sind ja alles so Kompromisse.
Ja, aber wie gesagt, das hat jetzt nichts unbedingt mit der Verarbeitungsqualität, sondern mit der Featureliste zu tun. Ne, du hast ein solides Gerät, du hast eine gute Tastatur, gutes Gehäuse, gute Spaltmaße. Die Lautsprecher klingen sehr gut, finde ich. Die sind auch top, was bei Windows-Laptops in der Preisklasse fast gar nicht existiert. Da bekommst du kaum gute Lautsprecher.
Ja, ne? Selbst das Display. Also.
Ja, ist auch ein sehr gutes Display. Das ist schon alles sehr, sehr rund. Und im PC-Bereich bekommst du halt nur Kunststoffgeräte. Wobei Kunststoff nicht immer schlecht sein muss. Aber für 699 hast du halt keinen High-End-Kunststoff wie jetzt bei den ThinkPads von Lenovo etc. Da hast du dann auch schon, ich will jetzt nicht den despektierlichen Ausdruck Plastikbomber verwenden, aber es geht schon stark dann in die Richtung für den Preis. Das muss man ja auch in den Kontext setzen. Und gerade für den Education-Bereich sind solche Geräte mit einem vernünftigen Gehäuse schon interessant. Es gab da mal so ein lustiges Video, da hat so ein Refurbished-Ankäufer Chromebooks aufgekauft, die im Schuleinsatz unterwegs gewesen sind. Die waren zu 90% durchgearbeitet, durchgenudelt, Schrott. Ja, weil sie halt auch von der Stabilität her nicht so gut waren. Und ich glaube, so ein MacBook ist da schon etwas robuster.
Ja, vor allem, du musst ja auch mal gucken, gerade die Konkurrenz ist ja gezwungen, im Prinzip alles zuzukaufen. Klar, Apple lässt auch fertigen, die produzieren ihre Chips ja auch nicht selbst, aber das sind eigene Designs, die sie, wie gesagt, fertigen lassen, wo sie Mengen, Ausfallraten, gerade auch bei einem 18er ja mittlerweile, kennen, im Griff haben. Mhm. Ja, die müssen die Chips, wie gesagt, zwar auch in Lohnfertigung fertigen, müssen sie auch bezahlen, aber das ist was anderes, als wenn du zu Intel gehst, ja, und da sagst hier, Freund, ich brauche mal ein paar oder schick mir mal 10.000 Chips, ja. Deswegen, die müssen sie ja auch erstmal einkaufen, dann je nachdem, was du hast, gerade auch da wieder in dem Bereich, ist ja immer so das Argument, ja, Uni oder so, ja, du nimmst mit in deinen Dorm, ja, das Thema Gaming etc. Klar, ist ein Argument, aber da kriegst du auch keinen vernünftigen Laptop, ja, für das Geld, was Apple momentan für das Neo verlangt, ja. Da kriegst du für das Geld auch keinen super Gaming-Laptop, ja. Also von daher, klar läuft da Windows drauf, du kannst Steam installieren. Es gibt sehr viele Spiele, die auch auf denen dann gut laufen, aber.
Ja, aber dafür ist es ja auch nicht gedacht, ne? Fürs Gaming. Das ist ja nicht der Gedanke, der dahinter steht.
Ja, wobei, es gibt ja auch schon mittlerweile ein paar Tests, ja. Klar, du hast da drauf keinen Cyberpunk mit 60 FPS.
Es wäre erstaunlich, wenn das gehen würde.
Dass das überhaupt schon läuft, ja, und da vernünftig aussieht, ja. Auch wenn es, wie gesagt, von den FPS her da hadert oder so. Aber ja, das lässt sich aber dann, wie gesagt, wenn du dann so ein Ballpit X oder so hast, ja, Ball X-Pit, keine Ahnung, wie es jetzt genau heißt, das wird auch auf dem Neo vernünftig laufen, wenn du dann eine Version hast, die dann drauf läuft, ja. Aber auch da, ja, wir hatten Whisky bis vor kurzem, ja, mit dem du quasi deine Spiele hast relativ einfach unter macOS, wenn sie halt kompatibel waren, machen konntest, ja, du hast immer noch, ach, sag mal, wie heißt es nochmal? Cross.
Ich weiß, was du meinst. Ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, aber ich weiß.
Ja, kostet Geld, aber da hast du ja auch noch eine Möglichkeit. Also, klar, das ist eine A18, den du da hast, aber gerade in dem Preissegment finde ich es halt immer schwierig, mit der Gaming-Keule halt zu kommen.
Ja.
Weil ein super Gaming Laptop kriegst du für das Geld auch nicht.
Nein, und das ist ja auch, wie gesagt, nicht der Markt, den Apple damit adressiert.
Ja,
das ist, Wer da jetzt Vergleiche zieht, natürlich kann man es testen, ob es funktioniert. Man kann alles ausprobieren, aber es wäre unfair, das Gerät jetzt irgendwelche großartigen Gaming-Anforderungen oder davon etwas zu fordern, was in den Gaming-Bereich hineingeht. Das wäre unfair. Ja, ich meine, du gehst ja auch nicht mit dem Golf auf die Rennen, kannst du schon, also mit einem Standard-Golf willst du ja auch keine Rennen gewinnen, in Anführungsstrichen. Ist,
naja, ja, gut. Kommt an welche.
Ne? Kommt auch an welche Rennklasse und ja gut, da müsste man ja auch nochmal granularer runtergehen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Aber ich sag ja Standard-Golf etc. Mhm. Es ist halt, ja, es ist halt ein Education-Gerät in erster Linie und für Leute gemacht, die normale Anforderungen an das Gerät haben. So. Und wie gesagt, da ist ja nicht nur Asus, die reagieren, sondern der ganze PC-Markt hat ja darauf reagiert und die hatten das ganze Gerät sehr ernst genommen.
Ne? Ich glaube, einige waren doch sehr überrascht, dass Apple mit dem Preis kam.
Ist eigentlich auch nicht der Style von Apple, würde ich sagen. Es ist schon überraschend.
Die gehen da sehr aggressiv vor. Die versprechen sich da sehr viel zu dem Preis von dem Neo. Und ich denke, sie haben da auch eine sehr gute Ausgangslage.
Ja.
Aber mal gucken, wie jetzt wirklich der Wettbewerb darauf reagiert. Ja.
Ja. Konkurrenz belebt das Geschäft.
Weil es gibt nur sehr wenige, wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass sie mit etwas Ähnlichem kommen und die Möglichkeit haben, auch eventuell halt mit so einem Preis zu kommen oder annähernd so einem Preis zu kommen. Weil Apple wird da jetzt hoffentlich keinen Verlust machen mit dem Gerät. Ja.
Das glaube ich nicht. Nein.
Das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen, weil doch einige Komponenten und gerade auch Fertigungsprozesse da am Laufen sind, was das Gehäuse betrifft. Da haben sie jahrelang Erfahrung. Ja, die wissen, wie sie sowas machen, ja, wie sie es scalen können und wie sie das auch von den Kosten her, ja, wo sie stehen. Ja. Von daher werden sie mit dem Gerät schon Geld verdienen. Aber das wird für andere Hersteller, denke ich mal, schon schwierig.
Also ich schätze mal, Asus hat Potenzial, dass sie ein Konkurrenzprodukt rausbringen können. Die sind da sehr gut aufgestellt. Das ist meine Beobachtung und mein Gefühl. Und Lenovo dürfte es auch realisieren können. Diese beiden halte ich für sehr solide Kandidaten, dass die was Konkurrenzfähiges rausbringen können. Auch aufgrund der Erfahrung, die sie haben in dem Bereich. Und ja, ich glaube, die könnten das schaffen. Alles andere kann ich schwer einschätzen.
Ja.
Weil die beiden Marken beobachte ich halt etwas intensiver und da ist Potenzial vorhanden. Und vielleicht noch Dell. Dell ist da, denke ich, auch noch gut aufgestellt. Ja. Ja, wie gesagt.
Wer war das mit diesem 13er, über wo wir in der Vergangenheit auch immer mal regelmäßig gesprochen haben, weil die designtechnisch und ausstattungstechnisch eigentlich auch ganz gut waren? Welcher war das nochmal?
Wir haben oft über Dell XPS gesprochen. Das war
XPS, genau.
Aber die sind trotzdem preislich in der MacBook Air-Kategorie unterwegs. Also da gibt es...
Aber ich glaube, da gab es eine Aussage jetzt, dass sie da an etwas arbeiten, weil die wurden, glaube ich, auch angesprochen. War das The Verge? Ich weiß es nicht. Die hatten einige angefragt, wo sie gesagt haben, ja, mit Qualität und Leistung und Preis und bla bla bla. Die haben anscheinend irgendwas in der Pipeline, was sie demnächst ankündigen wollen. Auch in der XPS-Linie anscheinend. Aber auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass das allein vom Gehäuse her in Aluminium und Kram zu dem Preispunkt von Dell kommen kann.
Nee. Also das XPS hat ja sowieso kein Metallgehäuse, also auch die großen Gehäuse nicht. Die großen Geräte nicht. Ja, aber also sie sind schon sehr hochwertig unterwegs, die XPS.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass da auch was Günstigeres kommt. Ja, aber ob man das dann wirklich so 1:1 vergleichen kann, ist die andere Frage, ja.
Das ist richtig. Ich sag ja, Kunststoff muss ja per se nicht schlecht sein. Also wie gesagt, die XPS-Geräte sind auch teilweise aus Kunststoff oder haben einen Materialmix, Carbon, Kunststoff etc. Das ist schon sehr, sehr hochwertig, was da passiert. Ne? Mhm. Also man kann nicht pauschal Kunststoff verteufeln. Das sage ich ja immer wieder. Ich bin ja der Schutzpatron der Kunststoffindustrie, würde ich bald sagen.
Ja. Hochwertige Kunststoffe, genau.
Naja, du, viele scheren da über einen Kamm. Das darf man nicht tun. So ist das.
Ja.
Gut, aber es hat sich noch wer anders dazu geäußert, zum Thema MacBook Neo, und er hat jetzt keinen Detailblick, er hat das Große und Ganze beobachtet oder hat auch nochmal einen historischen Rückblick gewagt. Steven Sinofsky hat nochmal...
Ja.
Und im Endeffekt hat er das gesagt, was wir beide schon seit Jahren predigen. Das ist, glaube ich, so die Kernaussage, die er da rausgehauen hat. mit dem MacBook Neo realisiert Apple das, was Microsoft schon mal versucht hat mit Windows 8 und mit den ersten ARM-Produkten, die sie damals rausgebracht haben. Das war so seine Aussage mit den Microsoft Surface-Geräten. Und das, da hatten sie Ähnliches angestrebt, aber sie hatten, war nicht konsequent genug und haben es nicht geschafft, wirklich durchzuziehen und umzusetzen.
Wie jetzt auch.
Auf die Struktur. Es fehlten Entwickler, es fehlte das App-Modell oder es fehlten Entwickler, die sich zu diesem App-Modell bekannt hätten oder die sich halt nicht konsequent dazu mit committed haben und somit ist das Ganze gescheitert. Und stattdessen haben sie halt die Kompatibilität mit alten Windows-Anwendungen aufrechtgehalten. Das war so das, was er im Endeffekt gesagt hat.
Sie waren da auch wieder etwas ihrer Zeit voraus, weil einfach die ARM-Technik noch nicht so weit ist.
Ja.
Und von den Leistungen her nicht das bringt, was man heute sieht. Deswegen heute wäre eigentlich eine sehr gute Zeit dafür, die damalige Vision oder Idee, die man hatte, auch umzusetzen. Mhm. Und man geht's auch wieder im Prinzip nur halbherzig an. Klar, wir haben draußen einen riesen Intel-Markt, nicht nur Intel, aber x86, einfach einen riesen Markt draußen. Wir haben Windows, ja, was immer noch dominierend ist im Geschäftsumfeld. Wie gesagt, Windows, Intel ist da nach wie vor das Maß aller Dinge.
Ja.
Das wirst du da so auch nicht von heute auf morgen ändern können. Ich würde mir wünschen, dass Microsoft das trotzdem gerade mit ihren eigenen Produkten konsequent angehen würde und da Windows und die Entwickler auch entsprechend dass sie zumindest mal ihre eigene Entwicklung da halt konsequent auf ARM halt einfach bringen, dass du halt wirklich auch siehst, dass ARM im Prinzip die bevorzugte Plattform ist für Windows, dass die Daten da einfach stimmen, dass sie da zusammen mit den Produzenten oder mit den Entwicklern von ARM-Chips da halt entsprechend zusammenarbeiten. Dass, wie gesagt, Windows vielleicht wirklich am besten auf ARM oder auf entsprechender ARM-Hardware laufen würde, um da einfach auch entsprechend aufgestellt zu sein und die Möglichkeiten entsprechend oder die Anreize auch für ARM-Entwickler halt zu setzen, dass sie da entsprechend Chips entwickeln und Hersteller da auch eine Option haben, also die Gerätehersteller draußen jetzt, die Option haben, nicht nur im mobilen Bereich auf ARM zu setzen, sondern auch dann im Desktop-Bereich. Aber ich habe da noch nicht so das Gefühl, dass da Microsoft auch wirklich Ressourcen reinsteckt. Du hattest ja eben auch schon wieder das Thema Entwickler angesprochen, Unterstützung, die damals auch definitiv gefehlt hat.
Ja.
Die Chips waren auch noch nicht so weit, dass du gesagt hattest, wir hauen da eine Emulation Layer dazwischen, dass die Software dann, wie gesagt, emuliert auf ARM läuft. Wir müssten heute eigentlich viel mehr sehen in Windows, wie in Rosetta zum Beispiel, dass du da eine wirklich sehr gute Lösung hast, um die Software auch auf den ARM-Geräten, die noch nicht angepasst ist, entsprechend laufen zu lassen.
Ja, und Apple hat natürlich auch eine etwas bessere Voraussetzung, diese Struktur aufzubauen oder diesen Umstieg. Sie haben ja schon mal Erfahrung sammeln können vom Umstieg von PowerPC auf Intel. Da haben sie ja schon genügend Punkte, Erfahrungspunkte sammeln können. Und das ging ja auch relativ reibungslos vonstatten. Und Microsoft hat halt eine ganz andere Ausgangssituation als Apple. Ne? Da hängt ein bisschen, die Struktur ist ein bisschen komplexer. Ne? Sie haben halt nicht konsequent die alten Zöpfe abgeschnitten. Und Apple.
Ja, das Problem ist ja auch, wie gesagt, die Install-Base draußen.
Ja.
Ja, der Support. Du kannst ja auch nicht Intel, AMD, beziehungsweise deine ganzen Entwickler jetzt von heute auf morgen prellen und sagen, hier, Freunde, so geht's nicht weiter. Ja, gerade wenn du jemanden hast wie Intel, mit so einer Marktmacht und Stellung einfach draußen, kannst du nicht sagen, schön für die bisherige Zusammenarbeit, ja, so aber ab morgen unterstützen wir nur noch arm oder so. Ja. Das funktioniert nicht.
Du hast halt eine ganz andere Ausgangssituation. Und Apple ist ja Meister darin, alte Zöpfe abzuschneiden. Das liegt auch schon irgendwo in der DNA von Apple. Das ist halt so.
Und du hast halt alles in-house.
Ja, es ist alles aus einer Hand, das Ganze.
Wir haben zwar mittlerweile, und wir machen da ja auch immer wieder die Bemerkung, ja, das Angebot müsste Apple auch mal wieder gucken, wo kann man da das ein bisschen optimieren. Aber ja, im Gegensatz zu dem restlichen Markt ist das, was Apple macht, immer noch sehr überschaubar. Die wissen, ja, wir haben unsere 20 iPads, ja, wir haben unsere 10 MacBook Pros. Ja,
ja. Ja.
Darauf können wir halt das alles hinarbeiten. Hm. Und du hast ja auch gesehen an der Umstellung, ja, es sind ja nicht alle Geräte von heute auf morgen auf ARM umgestellt worden. Ja, es hat ja schon eine gewisse Zeit gedauert, bis das durch die komplette Produktfamilie gegangen ist. Mit dem Mac Pro sind wir heute auch wieder nicht glücklich. Ja, nicht mein Ding, alle nicht mein Gerät, ja. Sage ich ja ständig, ja, würde ich mir nie kaufen, ja. Ich habe keinen Anwendungsfall dafür. Aber für die Leute, die es nutzen, ja, sind wir da auch momentan auf dem Stand, ja, der kann einem nicht glücklich machen. Ja. Aber das hatten wir auch zu Zeiten von Intel auch schon.
Mhm.
Also von daher waren wir auch nicht jede Generation glücklich über das, was an ein Update kam oder wie lange es gedauert hat, bis ein Update kam. Ja, das waren wir zu PowerPC-Zeiten nicht, ja. Gerade bei den Powerbooks, ja, war das so ein schwieriges Thema zum Schluss. Und das waren wir während Intel nicht, gerade mit den MacBook Airs, ja, und den Prozessoren, die wir da hatten im Mobilbereich, waren wir eine Zeit lang nicht sehr glücklich, ja. Und bei den MacBooks, wie gesagt, haben wir jetzt da ein hausgemachtes Problem. so Thema hassen, aber trotzdem ist ja die Palette auf mit der du arbeiten musst oder die du umstellen musstest von Intel, ja, war ja relativ übersichtlich. Mhm. Ja, und das ist halt der Vorteil, den Apple einfach hat.
Mhm.
Du hast die Hardware im Haus, du hast die Software im Haus.
Ja, also die Ausgangssituationen sind total verschieden. Apple hat es wesentlich einfacher, als es Microsoft hat, auf jeden Fall. Und du hast ja die Diversifizierung der Hardware am Markt. Das ist ja auch diese der Kompatibilitätsgrad ist so hoch, der aufrechterhalten werden muss. Und es gibt so viele verschiedene Konstellationen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal KI gefragt, ob er mich mal eine Tabelle rauswerfen kann von allen aktuell verfügbaren Lenovo-Konfigurationen von allen ThinkPads. Ich hatte 610 Seiten. Wenn man jetzt alle Konfigurationen in Betracht gezogen hat und alle Auswahlmöglichkeiten, dezidierte Grafikkarte, Onboard-Grafikkarte, AMD Ryzen-Chip, Intel-Chip etc. Es gibt ja so ein Füllhorn an Möglichkeiten, was man da sich konfigurieren kann und so viele verschiedene Modellvarianten.
Ja, und das hört da ja nicht auf, plus die verschiedenen Windows-Versionen.
Zum Beispiel, also es ist ein Füllhorn an Komplexität, die man da hat, also das ist Wahnsinn. Ja, und das ist ja nicht nur bei Lenovo so, sondern es ist bei allen anderen Herstellern ähnlich. Und das ist halt schwierig. Ja.
Ja, wobei, ich habe eben verschiedene Windows-Versionen gesagt, ja, wir hatten ja auch mal zwei macOS 10-Versionen.
Server und meinst
und
du Server-Version?
Viele, ja, genau. Und viele weinen dem Server ja heute noch nach.
Ich auch.
Ja.
Mhm.
Ja. Aber auch da, ja, du hast ja schon gesagt, Apple und Zöpfe, ne?
Ja, und das macOS Server war schon für viele kleine Geschichten, für viele kleine Unternehmen vollkommen ausreichend. Aber okay, ist nicht mehr.
Ja.
Allein schon so kleine Features, dass man, wenn man jetzt mehrere Rechner im Netzwerk hatte, konnte man halt nur einmal die Updates runterladen und der hat sie sich dann lokal runtergezogen. Mhm. Solche kleinen Features konnte man halt sehr bequem und einfach einrichten. Ist heute über Umwege mit anderen Möglichkeiten, mit anderen Lösungen auch noch möglich. Aber gerade zu der Zeit, wo macOS Server noch aktuell war und wo Bandbreite noch weniger in Deutschland vorhanden war als heutzutage, war das eine tolle Sache. Ne?
Ja.
Ja. Gut. So ist es. Man merkt schon, dass der ganze PC-Markt so ein bisschen in Wallung gekommen ist durch das MacBook Neo. Das merkt man auf jeden Fall. Hätte ich jetzt nicht ganz so eingeschätzt, dass da so eine Welle durch die PC-Industrie geht.
Doch, doch. Also nichts Ohne Grund hatten wir ja auch schon vorher gerätselt, ja, inwieweit es überhaupt alleine vom Preispunkt schon zu halten ist. Mhm. Dass das aufgrund des A18, was die Ausstattung betrifft, schon eingeschränkt sein wird, war eigentlich klar. Da haben wir ja auch schon drüber geredet und spekuliert. Anzahl Anschlüsse, wie gesagt, RAM, SSD-Ausstattung etc. Ja, da hatten wir im Vorfeld ja auch schon drüber gesprochen. Aber der Kreis ist schon eine Ansage. Mhm. Also für das Paket, was du da kriegst, ist es schon eine Ansage. Klar, gemeckert wird viel, wie gesagt, über RAM. Ja,
ja, klar.
Es gibt viele, die über macOS meckern, aber dann ist es halt auch kein Gerät für dich. Ja, also sorry, wenn du Windows oder Linux haben willst, ja, was suchst du bitte bei oder warum guckst du dir überhaupt ein MacBook Neo an?
Genau, so ist es.
Also das ist wieder meckern an der Stelle, die ich da nicht ganz nachvollziehen kann.
Absolut richtig, so ist es. Und es bleibt ja auch spannend zu beobachten, wie sich das Gerät im Third-Party-Markt etablieren wird, preislich. Was da noch geht, ich vermute nicht ganz so viel wie bei anderen Geräten. Das wird wahrscheinlich nicht so ein Riesenunterschied sein, ist meine Vermutung, weil da auch generell wahrscheinlich nicht so viel Luft drin stecken wird in der Marge oder da wird nicht so viel Verhandlungsmasse drin sein, etc. Aber mal, das bleibt trotzdem spannend, was da passieren wird. Vielleicht wird die ein oder andere Farbe etwas günstiger sein, wo man merkt, das ist jetzt nicht so der Burner, das rennt nicht so gut, das könnte sein. Dieses Phänomen hatten wir auch das haben wir auch bei den MacBook Airs. Das ist da teilweise 50 Euro Variation oder Differenzen gibt im Preis. Wenn man da farboffen ist, dann kann man da auch ein Schnäppchen machen, ne, zum Beispiel.
Ja, gerade bei den M4 MacBook Air, wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, dieses Himmelblau, sorry, aber in echt, was ist da dran bitte Himmelblau?
Das ist mehr Silber als Himmelblau.
Ja, also da, alle Wände da, und das war ja eine von den Farben, die günstiger vom Preis her war als die anderen. Mhm. Sorry, aber wenn du das mal in echt gesehen hast, ja. In Natur vor dir stehen, das macht da kannst du bedenkenlos alle. Würde ich sagen, bedenkenlos zugreifen.
Absolut.
Bei der Farbe.
Also man muss schon viel Fantasie haben, dass man da ein eindeutiges Blau herausinterpretiert. Das ist so. Und wenn man es nicht dazu sagt, dann würde man das nach meiner Meinung eher in Richtung Silber interpretieren. Hm. Kommt auch immer so ein bisschen auf die Lichteinstrahlung an. So, gut, dann lass uns nochmal so ein paar andere Themen durchkauen, die wir ja noch reingeschrieben haben. Wir hatten vor ein paar Monaten über das Projekt gesprochen, dass Sonos in den Markt der Setup-Boxen einsteigen will und ein direktes Konkurrenzprodukt zum Apple TV vorstellen wollte. Es gab auch einen Projektnamen, Pinewood hieß das Ganze. Und jetzt gibt es so eine kleine Follow-up-Geschichte. Pinewood wurde ja ersatzlos gestrichen, da ist jetzt nichts weiter gekommen, wir haben nichts gesehen und das Projekt wurde auch eingestellt. Das wurde mittlerweile auch offiziell bestätigt. Da gibt es ein Interview mit Bloomberg und da wurde der CEO Tom Conrad interviewt und der hat gesagt, es liegt einfach daran, dass wir die Kapazitäten derzeit nicht haben, um eine vernünftige Software zu schaffen, um eine vernünftige Software-Oberfläche zu schaffen. Und um wirklich konkurrenzfähig zu sein, gut, ist ein Argument. Und eines der Hauptfeatures von einem Apple TV ist die hervorragende Software, die es nun mal gibt. Diese wunderbare Oberfläche, die leicht zu bedienen ist, die nach meiner Meinung sehr gut aussieht. Und damit müsste sich ja dann auch Sonos irgendwo messen mit der ganzen Geschichte. Mhm. Und immerhin haben sie es wahrscheinlich früh genug eingesehen, dass sie da nicht konkurrenzfähig sind und haben das ganze Projekt eingestellt. Ja. Der Apple TV ist nach meiner Meinung, was ich bisher testen konnte, an Konkurrenzprodukten auch unschlagbar, was die Oberfläche beanlangt, was die Software beanlangt. Das ist schon sehr, sehr gut. Das ist snappy, das lässt sich gut bedienen, das lässt sich intuitiv bedienen. Da gibt es halt kaum Konkurrenz in dem Bereich. Android hatte auch sehr, sehr schöne Dinge. Android ist da ein wenig offener. Allein diese Shield-Geräte, die da noch unterwegs sind im Markt und auch die Möglichkeiten, die man da hat, auch wenn man ein wenig mehr Dinge tun möchte, die jetzt vielleicht auch in den grauen Bereich hineingehen, sagen wir es mal vorsichtig, ist natürlich Android etwas besser aufgestellt und man hat da mehr Möglichkeiten. Ganz klar. Aber wenn man jetzt auf dem normalen Weg bleiben möchte und einfach nur Medieninhalte konsumieren möchte, ist man mit einem Apple TV, denke ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Ja. Ich benutze quasi auch gar nicht mehr die Oberfläche von meinem TV-Gerät, sondern ich mache fast alles über das Apple TV. Funktioniert einwandfrei. So ist es.
Was mich zuletzt wieder geärgert hat oder wo ich mich gefragt habe, muss das denn sein, ist mit meinem Smart TV auf Android-Basis, was ich da habe, ist, ich hatte aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, ob da irgendwas abgelaufen ist, an Cookies oder so, bei einigen Fernsehsendern wieder die Aufforderung, die Cookie-Einstellungen zu bestätigen. Und ich so, what the fuck, Freunde? Nein, ich will den Scheiß auf meinem Fernseher nicht haben.
Ja.
Was, das sind halt die Kompromisse, die du eingehen musst, ja.
Ja.
So bequem es ja ist, aber auch mit den ganzen anderen Sachen, die man schon gehört hat, was da alles an Daten abgegriffen wird, beziehungsweise was da an Nutzungsverhalten an die Hersteller oder Apps da dann wieder abgegriffen wird im Fernsehen. Ja, nichtsdestotrotz gibt es ja einige, die sagen hier, Smart TV schön, aber häng den bitte nicht ins Netz. Ja. Nutz zum Beispiel sowas wie Apple TV.
So mache ich es. Hm. Ja. Ich benutze das Apple TV und wenn ich halt klassische lineare Sendungen sehen möchte, dann schmeiße ich meinen Receiver an und schaue über Satellit. Und wenn ich irgendwas mit Streaming mache, dann nehme ich mein Apple TV und ich habe auch noch so ein paar dezentrale Sicherheitskopien meiner DVD-Sammlung auf einem NAS laufen. Und das geht ja mittlerweile auch hervorragend mit dem Apple TV. Und dann kann ich auch wunderbar auf mein Nest zugreifen. Ganz einfach. So ist meine Infrastruktur aufgebaut. Und den Apple TV, das Smart TV habe ich komplett geblockt, auch im Router, dass er gar nicht nach außen telefonieren kann. Also das habe ich komplett deaktiviert. Ich habe, so glaube ich, noch nicht einmal das Ding im Netz drin hängen. Nee, ich glaube, ich habe doppelt gemoppelt. Ich habe ihn nicht mal im WLAN und ich habe ihn noch nicht im kabelgebundenen Netz drin hängen. Aber so ist ja, hat ja jeder andere Vorstellungen, wie er das gestaltet.
Ja, ich hab ja auch schon gesagt, ich nutze Google-Dienste, also von daher muss sich halt bewusst sein, was man da halt irgendwo auch reinsteckt. Ja.
Ja.
Deswegen, ja, wenn man sich da drüber bewusst ist, was eventuell an Daten fließen kann, ist es ja in Ordnung.
Mhm.
Deswegen, wie gesagt, ich benutze ja auch bewusst Google-Dienste. Von daher, man muss es halt nur wissen, was man macht. Man kann da nicht irgendwo überall alles reinwerfen. Aber das ist ja generell das Thema. Das haben wir ja auch schon angesprochen, auch was Social Media betrifft. Ja, was einmal im Internet ist. Ja, und der Spruch ist wirklich nicht so verkehrt. Das Internet vergisst halt nicht, ja, was irgendwo mal gepostet wurde. Und das muss man ja auch nicht selbst gepostet haben. Sondern irgendeiner, der dabei war, stellt es auf Facebook ein, ja, und schon, ja, ist man ja auch irgendwo online. Von daher, ja, man muss einfach nur bewusst mit dem Ganzen umgehen und dann passt das auch, ja.
So ist es. Gut, und zum Schluss haben wir nochmal ein interessantes Thema, was mir so über den Weg gelaufen ist. Apple, die Gerüchte gab es ja schon seit Jahren oder mindestens seit Monaten, dass Apple auch parallel an einem iPhone Flip arbeitet. Wie gesagt, wir sagen es immer und immer wieder, Apple arbeitet an so vielen Sachen und es wäre verwunderlich, wenn sie nicht an einem Flip-Gerät arbeiten würden. Das bekannteste Flip ist wahrscheinlich ein Motorola oder das Google. Bei Google heißt es ja auch Z-Flip, glaube ich. Ja, also jedenfalls nicht Google, nein, Entschuldigung, Samsung. Bin schon ganz durcheinander. Samsung und Motorola, ich glaube, das ist...
Eben noch überlegt.
Ja, nein. Mein Gott. Also wie gesagt, ich denke mal, diese Motorola-Geräte und halt diese Samsung-Geräte, das sind nach meiner Meinung die bekanntesten Flip-Geräte im klassischen Sinn, wie man sich ein Flip-Gerät vorstellt. Warum denke ich jetzt an Biene Maja, wenn ich immer Flip sage? War das nicht der Grashüpfer? Der Flip hieß?
Ich glaube ja.
Ja, ich habe da jetzt so ein grünes, der hat immer einen Zylinder aufgehabt. Mein Gott, Kopfkino, ja, es ist nicht schön. Aber okay. Zumindest ist es so, was man herauslesen konnte aus den Berichten, dass das interne Konzept nicht überzeugen konnte, bedeutet, dass das Gerät einfach, dass es zusammengeklappt eine kleinere Größe hat, aber sonst nicht sehr viel mehr Vorteile bietet von der Grundfunktion. Wie gesagt, abgesehen davon, dass man es halt zusammenklappen kann. Und es gibt wohl auch technisch oder es gab wohl auch technische Probleme, dass dieses Scharnier einfach zu viel Platz weggenommen hat und dadurch natürlich auch der Akku kleiner geworden ist in der Testphase in dem Konzept und man einfach zu wenig Komponenten reinbekommen hat auf die Größe, die man dafür vorgesehen hat. Und es hat sich für Apple wohl nicht als positiv herausgestellt, so ein Gerät oder das Konzept weiter zu verfolgen. Klingt eigentlich sehr logisch. Abgesehen vom Formfaktor bringt ja so ein Flip nichts weiter mit, würde ich sagen. Weil im aufgeklappten Zustand ist es letztendlich nur ein normales Smartphone und im zusammengeklappten Zustand ist es halt vom Packmaß etwas kleiner, aber ist es dann aber auch wesentlich dicker. Was man an der Länge spart, das hat man dann halt an der Dicke. Ja, wie auch immer. Das Flip-Konzept kann ich nur ganz bedingt verstehen. Oder bist du da Fan von? Ich glaube, der Thomas ist weg oder hat seinen Mute-Schalter nicht gefunden.
Ah, nee, genau, Mute war es. Entschuldigung. ich hatte eben noch die Nase geputzt.
Ja.
Und mich netterweise mal Mute gestellt, wenn ich mal dran denke. Nur das Entmuten, schwierig.
Da müssen wir noch dran denken, da müssen wir noch arbeiten.
Da,
aber
da müssen wir noch dran arbeiten.
Kann ja nicht an alles denken, Mensch. Kleinigkeit.
Nee, also ich kann den Formfaktor schon verstehen,
ja.
Dass er auch eine gewisse Attraktivität hat, gerade in Bezug auf die Kompaktheit einfach. Und wenn man sich auch, du hast es, Sie Flip ja schon angesprochen, die aktuelle Version anguckt, ist das schon ein sehr nices Gerät. Es wäre definitiv was, wo meine Frau daran Interesse hätte. Ich selbst aufgrund des Formfaktors auch. Wäre allerdings so realistisch zu sagen, das bringt mir eigentlich im Prinzip keinen Vorteil gegenüber meinem normalen Smartphones und ist mir den Aufpreis einfach nicht wert.
So sehe ich das ja auch.
Und wie gesagt, auch bei einem Fold, um mal bei der Bezeichnung zu bleiben, ja, Mehrwert alleine aufgrund des Displays schon, könnte ich mir vorstellen. Gerade auch als Ersatz, wenn du sagst, okay, das würde bei mir definitiv ein iPad Mini oder so ersetzen können. Wenn ich da den nutzen oder generell so eins auch nutzen würde, ja, dann ja. Aber auch da hätte ich halt alleine vom Preis her schon wieder ein Problem, was kann es wirklich ersetzen, beziehungsweise welchen Vorteil bringt mir halt einfach dieser Formfaktor im Vergleich zu einem normalen Smartphone und eventuell meinem Mac beziehungsweise dem Neo oder einem iPad, ja. Wo würde sich das halt bei mir einordnen können, dass sich der Preis dann auch wieder rechtfertigt. Das ist halt, wie gesagt, das ist halt sehr viel der Preis, weil die Geräte einfach teuer sind, ja.
Ja.
Aber vom, wie gesagt, vom Formfaktor her und von dem, sagen wir mal, in Anführungszeichen Sexy-Faktor bei dem, wie gesagt, bei dem Flip, ja, definitiv kann ich sehr gut verstehen und nachvollziehen. Aber realistischerweise, wo ist denn bitte, bis auf die Größe, ja, und einfach das Faltdisplay, ja, und dass es halt, wie gesagt, dann sehr nice Technik ist. Wo ist denn bitte der Vorteil zu einem normalen Smartphone?
So sehe ich das ja auch. Und da, wenn das wirklich so stimmt und Apple wirklich so denkt, dann kann ich diese Punkte nachvollziehen oder diese Bedenken nachvollziehen, die Apple hat. Wie gesagt, ja, wie auch immer. Wie gesagt, kein Gerät für mich, weil das, was du an der Länge dann halt nicht mehr hast, klappst du ja zusammen und du hast halt ein dickeres Gerät. Also irgendwo muss es ja bleiben, das Ganze. Also von daher...
Ja, aber alleine, es wird halt Hosentaschen tauglicher, dadurch, dass es halt nicht mehr so lang ist. Es ist ein bisschen dicker, klar, aber es ist immer die Frage, wie dünn ist das Gerät generell. Und ich finde das Flip jetzt im zusammengeklappten Zustand, die aktuelle Version, jetzt nicht so dick. Das ist ein Kompromiss, den man da durchaus eingehen kann. Nur, wie gesagt, im zusammengeklappten Zustand mit dem Außendisplay weiß ich jetzt nicht, inwieweit das dann so ein Vorteil ist in Bezug auf Notifikationen oder ich sehe, wer anruft oder so. Ja, ist das wirklich so ein Pluspunkt? Weiß ich jetzt nicht, ja. gerade wenn du mal guckst, ja, im aufgeklappten Zustand habe ich ja im Prinzip, was die Telefonfunktion oder das Display betrifft, ja keinen Vorteil zum normalen Smartphone. Und ja, da geht es ja wirklich nur über die Größe, mhm, ja, zusammengeklappt. Das Außendisplay eventuell noch, was kann ich da alles mitmachen? Muss ich es eventuell nicht aufklappen? Nur warum kaufe ich mir dann überhaupt so ein Telefon?
Mhm. Ja. Ja, wie gesagt. Schauen wir mal, wie Apple in ein paar Jahren darüber denkt, wenn sie dann endlich mal das erste Fold rausgebracht haben und vielleicht
das ist ein ganz anderes Thema.
Sich doch überlegen, ach, machen wir das mit dem Flip doch nochmal.
Also sich selbst zu überholen oder sich zu widerlegen oder dann ein Produkt zu releasen, wo sie vorher gesagt haben, das entspricht nicht unserer Vorstellung von dem Produkt oder dass wer will dann sowas nutzen. Also da hat sich Apple so oft in der Vergangenheit selbst widersprochen, beziehungsweise dann doch ein Produkt gebracht. Also da muss man, wenn es soweit ist, kann man das Apple auch nicht vorhalten. Also die merken ja auch, wie der Markt sich entwickelt, beziehungsweise wie sich die Technik weiterentwickelt. Und wenn da ein Markt ist oder sie der Meinung sind, die Technik ist jetzt mittlerweile soweit, beziehungsweise die Nachfrage von unseren Kunden ist einfach da. Ja, wir kriegen hier Fragen gestellt. Warum macht ihr sowas nicht? Ja, warum? Ja, ich will das und ich wäre bereit und bla bla bla, dann bringt es auch Apple.
Es wäre ja auch eigentlich töricht, wenn Apple nicht so flexibel wäre und den Markt und auch nicht auf den Markt reagieren würde und einfach auf ihren alten Aussagen beharren würde oder ihren Standpunkt beharren würde.
Wir haben ja auch schon andere Beispiele dafür.
Ja.
Also es gab oft genug die Nachfrage nach Blu-ray im iPhone.
Ja, okay, ja.
Das haben sie nicht gebracht. Wir haben eben erst auch wieder über
eSIM gesprochen.
Gesprochen. Das haben wir bis heute auch noch nicht.
Ja.
Ja, obwohl die Nachfrage da ist.
Die Nachfrage ist definitiv da.
Auch zurückgespielt wird zu Apple. Mhm. Also es gibt auch andere Beispiele. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo wir gedacht hatten, das wird nie was. Ja. Und mit eins der Prominentesten ist ja immer Video auf dem iPad. Auf dem iPod. iPad, sondern Video auf dem iPod.
Zum
das
Beispiel.
Ist ja mit so einer Aussage.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, gibt es ja auch noch andere Beispiele, aber ich denke, wenn ein Faltbares kommt und die Nachfrage nach einem Flip-Style einfach da ist, würde Apple das wahrscheinlich schon machen.
Das kann sein, ja.
Wie gesagt, für mich erschließen sich die Vorteile einfach bei dem Gerät nicht, ja. Außer, wie gesagt, der Formfaktor an sich, wenn es zusammengeklappt ist. Aber ich denke schon, dass der Markt da ist. Ja, wir haben ja auch Geräte da, die verkaufen sich ja auch.
Mhm.
Ich bezweifle nach wie vor, dass der Markt an sich so groß ist.
Mhm.
Ja. Aber das werden wir sehen, wenn Apple mit sowas kommt.
Mhm.
Inwieweit sich der Kuchen in diesem Segment halt neu verteilt und ob halt wirklich dann so viele Neukäufer eventuell generiert werden können. Ja.
Mhm. So ist es. Und es ist eigentlich dann immer ein sehr guter Indikator, wenn zum Beispiel Samsung diesen Markt der Flip-Geräte verlassen würde. Das wäre ein Anzeichen dafür, dass der Markt im Flip-Bereich zu klein ist, sage ich jetzt mal. Weil, dass sie das machen, haben sie ja gezeigt, indem sie das Edge einfach rausgenommen haben. Lohnt sich nicht, lief nicht gut. Da haben sie die Zöpfe ganz schnell abgeschnitten. Also muss der Markt ja noch gut genug sein, weil Samsung hält diese Flip-Geräte ja schon relativ lange am Leben. Also wird ein Markt existieren, der für Samsung ausreicht oder der ertragreich genug ist, um das Ding am Leben zu lassen.
Hm? Ja.
Weil das Edge haben sie ja schneller vom Markt genommen, als man bis 3 zählen konnte. Ja, ist so. Gut, ich würde sagen, wir sind mit den Themen durch. Es gibt kein Gadget, es gibt keinen weiteren Tipp heute von uns, jedenfalls nicht von mir. Und mal schauen, wie es dann nächste Woche aussieht.
So, ich muss jetzt kurz nochmal reingrätschen, weil ich hatte eben überlegt, weil du ja gesagt hattest hier, wenn sich das nicht rechnen würde für Samsung hätten sie das Flip schon gestrichen.
Ja.
Da kam bei mir die Frage auf, wie viel Prozent des Marktes an faltbaren Smartphones bedient denn Samsung? Und habe das eben mal kurz in die KI reingeschmissen.
Okay.
Und laut, habe ich hier eine Quelle? Ja, eigentlich, ja, das ist auch wieder die Frage, inwieweit kannst du jetzt dieser KI halt trauen. Aber sie sind definitiv Marktführer.
Das überrascht mich nicht.
Wäre sowieso mein Bauchgefühl gewesen.
Ja, ja.
Aber für 25 ist anscheinend der Markteinteil, laut Counterpoint hier sehe ich gerade.
Okay, das ist
laut
seriös.
Laut Counterpoint, das ist schon mal keine schlechte Quelle.
Ja.
64% des weltweiten Marktes für faltbare Smartphones.
Mhm. Das,
wie gesagt, der Anteil an sich ist jetzt nicht so, aber von diesem Kuchen 64%.
Jetzt müsste man halt nur mal genau rausfinden, was von diesen 64% das Flip ausmacht, ne? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Und ich glaube, da gibt Samsung wohl keine Zahlen raus und da wird wohl auch keine Erhebung geben.
Warum sollten sie da,
Naja. Aber ich glaube, das Flip hat ja den kleinsten Anteil daran. Das ist meine Meinung.
In Deutschland sagen sie sogar 89%. Mhm. Ja klar, wir haben in Europa jetzt die ganzen anderen Anbieter, ja, das ist ja sehr überschaubar.
Ich habe auch die Vermutung, das ist, wie gesagt, meine subjektive Wahrnehmung, dass wir auch ein Samsung-Land sind. Wenn es halt bei uns kein Apple ist, dann ist es meistens, wie gesagt, ein Android-Gerät.
Ja.
Und dann ist es halt Samsung. Jedenfalls im oberen Preisbereich und im Billigbereich, das teilt sich auf. Da fehlt mir der Einblick. Aber wenn es halt was, ich sag mal, was etwas Besseres sein soll, in Anführungsstrichen, dann sind es meistens Samsung-Geräte, die ich in der freien Wildbahn sehe. Ja, so ist es. Na gut.
Oh, hier auch noch interessant. Wenn Apple in den Markt eintritt, wird erwartet ein Year-over-Year-Growth-Rate von 30%.
Mhm. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Über diese Counterpoint-Zahlen haben wir schon mal gesprochen.
Ja. Nee, aber wie gesagt, das war jetzt, fand ich, die Frage hat sich gerade mir so im Hirn gerade gestellt.
Mhm.
Und mein Bauchgefühl hätte es gesagt und Counterpoint geht hier auch von, wie gesagt, weltweit 64% aus.
Mhm.
Wie gesagt, Deutschland 89%. Wie gesagt, inwieweit das jetzt wirklich 89, 85 oder 80% sind, scheißegal. Aber klar, mein Gott, wie viele Anbieter von Foldables hast du jetzt in Europa, ja, beziehungsweise auch in Deutschland dann gerade? Das ist ja sehr überschaubar. Dass sie da 89% halten, auch keine große Überraschung.
Im Vergleich zum klassischen Smartphone-Android-Markt ist das sehr überschaubar, ja. Klar, logisch.
Ja,
so ist es. Dann schauen wir mal. Sind wir jetzt am Ende? Haben wir jetzt alles?
Ja, also von mir aus ja.
Können wir zusammenpacken.
Können wir machen, ja. Klar.
Gut, dann schauen wir mal, was uns die Woche bringt. Die Woche war halt nochmal ein bisschen neolastig. Wie gesagt, aufgrund meiner fokussierten Blick auf diese ganze Geschichte.
Aber nicht nur bei uns generell.
Ja.
Also zumindest mal in der Blase oder in unserer Blase ist es halt das Thema aktuell. Ja.
Es ist ja auch klar, wenn Apple im Endeffekt eine neue Kategorie rausbringt, ist es ja viel spannender, als wenn sie jetzt irgendwie nur einen Speedbumper im MacBook Air machen. Das ist ja was ganz, in Anführungsstrichen, was ganz Neues. Jetzt nicht an sich vom Gerät her gesehen, aber das Segment und die Preisgestaltung, das ist ja halt was ganz Neues für Apple. Ne?
Ja.
Gut.
Wir haben einige gesagt, es ist ja nur ein iPhone mit einer großen Batterie.
Ist mir jetzt ganz spontan gerade eingefallen. Im Prinzip hätte Apple sich auch bei Asus inspirieren lassen können, hätten einfach nur ein iPhone, iPhone rausgebracht und ein Padphone, kennst du das noch? Du hattest im Endeffekt eine Tastatur, Display und hast das Telefon reingeschoben und hast aus dem Display.
Fand ich damals sehr spannend.
Ja. Das wäre im Endeffekt hier auch gegangen. Hätte Apple halt nur, wie gesagt, Tastatur, Display.
Und das dann für $500.
Ja, und dann hätte man noch eine SSD logischerweise irgendwie. Nee, hätte man noch nicht einmal, weil das ist ja, die SSD ist ja schon im iPhone drin.
Du hast alles im iPhone, ja.
Nur
das ist halt die Frage, für welches Gerät willst du das machen? Weil das wurde ja reingesteckt. Du hast ja
richtig
Kabel angeschlossen oder hast reingestellt. Wolltest du das dann mit Adaptern kompatibel machen für 17 und Pro zum Beispiel? Ja?
Wäre ja vielleicht clever gewesen, das nur für 17e zu machen oder 16e und 17e, um da den Absatzmarkt nochmal zu pushen in dem Bereich.
Für $900 hast du iPhone mit dem Accessory dann. Ja.
Wäre eine Idee gewesen, weil im Prinzip ist das Neo nichts anderes. Aber okay, das Ding hat ja Asus auch schon wieder eingestellt. Das Padfone, das wurde ja auch ganz schnell wieder eingestellt.
Ja. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so der...
Nee, ich glaube, das gab es zwei Jahre und dann war es wieder weg vom Fenster. Ich habe letztens eins auf dem Wertstoffhof gesehen. War leider kaputt, aber ich habe es trotzdem mitgenommen. Nur einfach als Dekostück. So.
Ja, was andere wegwerfen, ne?
Ja, es sah ja auch optisch noch sehr, sehr gut aus, hat aber nicht mehr funktioniert. Ja. Nimmt zum Glück nicht so viel Platz weg. Gut.
Aber jetzt.
In diesem Sinne, dann bis nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss.